Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Apostels Paulus an die Galater im 4. Kapitel. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, an Weihnachten erfüllt sich die Zeit. Normalerweise würde man eher sagen, an Weihnachten erfüllen sich die Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen oder auch nicht. Manchmal gibt es ja derart viele und derart hochgesteckte Hoffnungen und Erwartungen zu Weihnachten, dass das schwierig wird, die erfüllt zu kriegen. Das Weihnachtsfest in perfekter Harmonie, die ganze Familie einmal im Jahr unterm Christbaum versammelt und alle verstehen sich blendend und alle sind einig und keiner spricht die Themen an, bei denen es sonst regelmäßig immer Streit gibt. Außerdem ist der Weihnachtsbaum wirklich ausnahmsweise diesmal fantastisch und der Braten gelingt auch. Und wunderbarerweise hat, wer immer den Braten macht, also nehmen wir es mal traditionell nach Geschlechtsrollen, hat die Hausfrau auch noch Muße fürs Weihnachtsfest. So etwa. Das muss beinahe schiefgehen. Unrealistische Erwartungen, schwer zu erfüllen und manchmal erfüllt sich doch etwas. Aber Paulus redet nicht in erster Linie von unseren Erwartungen und Hoffnungen. Paulus redet von der Zeit, die erfüllt sich. Was kann das bedeuten? Der Zustand eines normalen Menschen heute ist, er hat keine Zeit. Oder? Wer von euch hat Zeit? Ah, wunderbar. Also jetzt zumindest habt ihr Zeit, denn sonst wärt ihr nicht hier. Normalerweise ist zu sagen, ich habe doch keine Zeit, der etwas freundlicher klingende Versuch zu sagen, ich habe eigentlich keine Lust. Zeit habe ich für das, wofür ich mir Zeit nehme. Aber es gibt, wenn man Pfarrer ist, ein ganz eigenartiges Phänomen in der Adventszeit, ich nenne sie jetzt mal Vorweihnachtszeit, dass sonst ganz normale Gemeindeglieder plötzlich nicht mehr besucht werden wollen. Begründung, ihre Zeit ist zu kostbar. Oder sowas. Das sagt was aus über den Eindruck, den die Leute von ihrem Pfarrer haben und es sagt was aus über den Eindruck, den die Menschen von sich selber haben. Und ich habe mir angewöhnt, dann zu sagen, Zeit ist ein nachwachsender Rohstoff. Kann ich so verbrauchen, wie der liebe Gott mir das zur Verfügung stellt? Kann ich füllen mit den Dingen, die jetzt dran sind? Und das heißt, ich habe mir erlaubt, auch in dieser Vorweihnachtszeit den einen oder anderen Besuch bei Gemeindegliedern zu machen und bin aber oft dem Phänomen begegnet, dass mich dann jemand anstrahlte, leicht verunsichert und sagte, Sie haben doch jetzt keine Zeit. Und dann gleich für mich. Zeit wächst nach. Das ist die Beobachtung, wenn man es denn bereit ist, so zu sehen und so zu gestalten. Aber was heißt, die Zeit erfüllt sich? Das ist doch die Vorstellung von einem Gefäß, das bis oben an gefüllt, ja, das mehr als reinpasst eigentlich gefüllt ist. Physikalisch geht das nicht. Wenn es voll ist, ist es voll. Aber Gott gibt etwas mehr, als die Zeit eigentlich als Füllung erwarten könnte. Das Geschehen des Christfestes ist so wichtig und so zentral, dass wir ganz angemessen unseren Kalender darauf ausrichten. Wir feiern das Jahr 2000, und 13 nach Christi Geburt. Und wir betrachten die Jahre davor sozusagen als negative Zeit vor der Geburt Christi. Wenn die Jahreszahlen Glück haben, dann kriegen sie ein Minus beigefügt. Negative Zeit gibt es natürlich nicht. Aber das ist die Zeit, die noch auf ihre Erfüllung wartet, nach dieser Deutung von Welt und Geschichte. Das ist die Zeit, in der Gott schon angekündigt, versprochen und vorbereitet hat, was dann an Weihnachten geschieht. Und das Christfest ist der entscheidende Wendepunkt. Nicht nur fürs persönliche Leben des Einzelnen, sondern für die ganze Welt. Die entscheidende Wende, nachdem die Menschheit darauf gewartet hat, seit Adams Tagen, dass Christus zur Welt kommt. Mit dem Sündenfall praktisch ist der Bedarf da an einem Erlöser, an jemanden, der das wieder in Ordnung bringt, der das womöglich wieder gut macht, der den Cherub vom Paradies vertreiben kann. Im Weihnachtslied wird das aufgenommen und in Erinnerung gerufen. Seit der Wurm drin ist in dieser Menschheit und dieser Erde, brauchen wir eigentlich den Christus. Und diese Not, dieser Bedarf deckt sich am Weihnachtsfest. Seit den Verheißungen Gottes an Abraham, an Mose und an David ahnt die Menschheit, worauf sie gewartet hat. Das war alles Zeit vor Christi Geburt. Zeit der Zusage und der Verheißung, Zeit der Hoffnung und der Erwartung. Und nun erfüllt Gott seine Verheißung. Sein Wort bleibt nicht leer, sondern er gibt das, was er angekündigt hat. Wunderbar. Gott sendet seinen Sohn. Und damit muss die Geschichte der Menschheit neu geschrieben werden. Damit kann man im Grunde die vorsokratische Philosophie und Platon auch beiseite tun. Das hilft alles nicht mehr, die Welt zu verstehen. Es ist für jeden Religionswissenschaftler undenkbar, zu sagen, dass jemand gleichzeitig Gott ist und Mensch. Dass Gott wirklich Mensch wird. Aber genau das ist das Gründungsdatum sozusagen des Christentums. Das ist das, was unser Weihnachtsfest ausmacht und es macht auch unser Leben als Christen aus. Gott wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Und das bewirkt zwei wesentliche Veränderungen in dieser Welt. Gott kommt in die Welt und Jesus Christus erlöst die unter dem Gesetz waren. Bis dahin sozusagen die ganze Welt gefangen und unterdrückt unter dem Gesetz, unter den Geboten Gottes. In der Knechtschaft der Mächte der Welt. Und das ist der Hinweis darauf, dass die Gottesbeziehung gestört ist. Denn das erste Gebot würde sonst Freiheit von den Mächten der Welt bedeuten. Das erste Gebot, in dem es darum geht, dass Gott wirklich mein Gott ist und sonst keiner. Und wenn das stimmt, dann ist alles andere in der Welt höchstens zweitrangig. Kann sich hinten anstellen. Alles, was einen unter Druck setzt, was einem Stress und Sorge und Nöte bereitet, was einen nachts nicht gut schlafen lässt und tags nicht ordentlich zur Ruhe kommen, das alles könnte zurücktreten, wenn Gott wirklich unser Gott wäre. Dann wären wir frei. Wir sind frei, wenn Gott die Nummer eins ist. Wenn er die Hauptsache ist, dann kann man gegenüber allem anderen eine ganz erhebliche Gelassenheit bewahren, denn das andere ist vorläufig. Das andere bleibt nicht. Das erscheint heute unglaublich wichtig, morgen vielleicht wichtig und furchtbar dringend, aber übermorgen fragt womöglich keiner mehr danach. Mal ehrlich, von den Leuten über 40, wer weiß noch, wo sein Abiturzeugnis liegt? Ich führe das auf ordentlich aufgeräumte Ablagen zurück. Wer von euch meint, es noch mal zu brauchen in den nächsten 20 Jahren? Ja, wenn du dich beruflich noch mal verändern willst, dann könnte das in Betracht kommen. Oder noch mal anfangen zu studieren, kann man ja machen. Also, was unglaublich wichtig war, von höchster Priorität, Annika, die Vorbereitung aufs Abitur, sehr wichtig. Es geht da um Weichenstellungen für die Zukunft. Aber in 25 Jahren spielt das kaum noch eine Rolle. Da liegt die Weiche weit zurück. Wesentliche Veränderung, wenn wir uns konzentrieren und festhalten an dem, der bleibt, an dem lebendigen, wahren Gott, dann wird alles andere vorläufig. Wenn allerdings das Verhältnis zu Gott gestört ist, dann wirkt sich das aus, dann habe ich keinen Halt und keine Zuflucht und keine Rettung vor den dringenden Sachen des alltäglichen Lebens. Dann bin ich auf dem besten Weg, mich da zu verzetteln und zu verlieren. Und das gestörte Verhältnis zu Gott führt auf die Weise auch zum gestörten Verhältnis zu mir selber und zu meinen Mitmenschen. Davon, liebe Schwestern und Brüder, macht uns Christus frei. Er erlöst, er kauft frei, so kann man das übersetzen. Über den Preis verliert Paulus hier kein Wort, aber der ist uns ja bekannt. Der Preis, um den wir erlöst sind, ist, dass Christus Mensch geworden ist und als Mensch für unsere Sünde und Schuld gestorben ist. Da hat er bezahlt, nicht mit Werten dieser Welt, sondern mit seinem Leben für meins. Und zweitens, durch den Sohn Jesus Christus sind wir Gottes Kinder. Das heißt, der lebendige, allmächtige, heilige Gott hat überhaupt nichts Bedrohliches mehr für uns. Wir sind seine lieben Kinder. Das ist unser lieber Vater im Himmel. Von einem Vater hat man, wenn es ordentlich und gut läuft, Respekt. Aber der ist nicht gefährlich für einen. Respekt, ja. Durch den Sohn Jesus Christus empfangen wir die Gotteskindschaft, den Geist Gottes in unsere Herzen. Und das heißt, wir dürfen mit dem himmlischen Vater verkehren, per Anrede, Papa. Auf Hebräisch, so lässt es Paulus stehen, Abba. Das sind die ersten elementaren Laute, die Kinder von sich geben. Na gut, Mama kommt noch vorher bei normalen Kindern heutzutage. Mama, Papa und dann das nächstwichtigste. Daran kann man dann sehen, was los ist. Auto oder Katze oder je nachdem. Das ist unterschiedlich. Aber Mama und Papa sind dabei bei den ersten drei. Und das heißt, Gott lädt uns ein, wieder ganz elementar, wie am Anfang, als seine lieben Kinder da zu sein. Und wir sind Erben durch Gott. Da kann man sich ja schon mal drauf freuen, wenn es was zu erben gibt. Das heißt, es kommt ein erheblicher Batzen noch nach. Was gibt es zu erben bei Gott? Den Himmel. Das, was ihm gehört eben. So ist das üblich. Wenn der Erblasser stirbt, dann hinterlässt er den Erben alles, was sein ist. Und das wird dann vernünftig aufgeteilt. Das Schöne ist, wenn wir den Himmel untereinander teilen, dann muss keiner befürchten, sein Stück wäre zu klein, sondern das reicht bequem für die ganze Christenheit, sodass jeder die Fülle hat. Und der Erbfall, liebe Schwestern und Brüder, der ist eingetreten, als der Herr Christus gestorben ist. Das heißt, wir haben nach Weihnachten die Situation, der Himmel, die ewige Herrlichkeit gehört uns. Wir wohnen da noch nicht. Aber das ist wie mit einem Wochenendhäuschen in Bergen, wenn man das erbt, da zieht man auch nicht sofort hin. Wir wohnen da noch nicht, aber wir sind da schon zu Hause. Wir haben unsere Heimat dort durch Gott. Ist die Welt durch Weihnachten wesentlich anders geworden? Lässt sich das feststellen? Eigentlich nicht, möchte ich sagen. In den großen Kriegen in Europa hat man sich am Heiligabend eine kurze Feuerpause gegönnt. Keinen Frieden. Auch am Christfest gibt es das volle Programm menschlicher Sorgen und Nöte und Angst und Leid und Krankheit und Tod. Der Herr Christus selber ist an Weihnachten Elend und Armut ausgesetzt, der Friedlosigkeit und der Verfolgung, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Christus ist Mensch geworden, wie einer von uns. Nein, als einer von uns. In seiner Menschwerdung kommt Gott zu uns. Und das rettet die Welt in aller Verlorenheit. Gott wird uns gleich. Und darin kann er bei uns sein. Wenn ich so etwas wie Empathie von einem Mitmenschen verspüren möchte, dann ist dazu erforderlich, dass wir gemeinsame Erfahrungen haben. Also, wenn ich ein Bild aufhängen möchte, sagen wir mal, und hau da mit dem Hammer nicht auf den Nagel, sondern auf den Finger, der den Nagel hält. Könnt ihr euch das vorstellen? Nö, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist ein Schmerz, den ich alleine empfinde. Keiner von euch weiß, wie sich das in meinem Daumen anfühlt. Jetzt könnte es aber sein, dass der eine oder die andere von euch auch schon mal ein Bild aufgehängt hat. Und das würde es unter Umständen erlauben, wenn der gleiche Unfall etwa passiert wäre, zu sagen, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie es dir jetzt gehen wird. Das schmerzverzerrte Gesicht erklärt sich. Gott ist empathisch uns gegenüber. Gott hat dieselben Erfahrungen wie wir. Gott lebt auf derselben Erde wie wir. Gott geht auf denselben Wegen wie wir. Und das ist wunderbar, denn das setzt meinen Gott im Stand, mir nahe zu sein. Gott kommt zu uns und das rettet die Welt in aller Verlorenheit. Es gibt Rettung und Erlösung für uns, weil unser Heiland bei uns ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.